SRF 1.
Das ist der Zwischenhalt auf SRF 1, die Sendung rund um Religion und Glauben, immer am Samstagabend von 6:30 bis 7:00. An der Fasnacht, da ist alles erlaubt, sagt man manchmal. Kann man in diesem Fall auch Witze über die Religion machen? Weil eigentlich sollte ja die Religionsfreiheit auf der ganzen Welt gelten. In der Realität hingegen sieht das anders aus. Der Sonderberichterstatter von der UNO gibt Auskunft. Das Thema von heute. Und zum Schluss gibt es für euch die Glocke von der reformierten Kirche von Wolfhalden im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
SRF 1.
Gleich ist Fasnacht. In den katholischen Gebieten fängt sie am nächsten Donnerstag an. In Basel, da läuft schon die sogenannte Vorfasnacht, wo in kleinen und grösseren Theater Satireprogramme gezeigt werden mit Sketchen und Schnitzelbänken. Ein Thema, das dieses Jahr eine grosse Rolle spielt, ist die Religion. Vor allem seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris. Wie gehen die Fasnächtler mit diesem Thema um? Nehmen sie es auf oder lassen sie die Finger davon? Und was erlauben sie sich und was nicht? Diesen Fragen ist der Michael Lüsi nachgegangen. Er ist in eine Basler Altstadt-Beiz hineingesessen, wo während der Vorfasnacht einen Haufen Schnitzelbänkler ein- und ausgehen.
Ich finde, es ist ganz sicher eine andere Herausforderung. Es war nämlich für mich die, dass ich relativ gleich musste sagen, ich verzichte auf das Thema, weil es entweder ganz einen bösen Fass gegeben hat oder einen, den ich nicht hätte brauchen können.
Das ist der Spitzbub. Der heisst natürlich nicht so, nennt sich aber Spitzbub als Schnitzelbänkler. Wir reden miteinander über das Thema Islamismus und wie man das Thema an der Fasnacht einbringen kann. Er bringt es nicht ein. Ein anderer Bänkler, der auch mit uns am Tisch sitzt, ist der Singvogel. Der Singvogel gehört seit Jahren zu den vierenden Schnitzelbänkler zu Basel. Und er hat den Vers zum Thema probiert.
Also die Idee vom Vers war, dass man im Himmel oben ist, die Wolken sieht, wo drauf all die Gottheiten umeinander stehen. Das sind Kollegen, die schwätzen miteinander. Also der Zeus, der Buddha, der Gandhi, Jesus, Moses. Und die, die dort nicht dabei sind, die sind sich gerade am Schämen. Das war die eine Pointe. Und die andere Version, die ich dann hatte, ist die gewesen, dass sie auch miteinander diskutieren und eigentlich nicht verstehen, was auf der Welt unten passiert. Und wo der Mohammed in einem Erklärungsnotstand ist, sagt dann der Jesus zu einem, das Gefühl, das kenne ich gut.
Aber der Vers funktioniert nicht und der Singvogel bricht den Versuch wieder ab.
Das geht den Leuten nach. Die Leute sind betroffen von der Geschichte, die in Paris passiert ist. Und sie können über das nicht lachen. Und innerhalb von der Dramaturgie, vom Aufbau von 10 oder 12 Versen hintereinander, geht es irgendwie nicht. Das habe ich relativ schnell eingesehen. Das war einfach ein Versuch gewesen.
Aber an was liegt es, abgesehen davon, dass es die Leute nicht lustig finden? Ein Grund ist sicher, dass die Selbstironie ein wichtiger Teil des Basler Schnitzelbank gewesen ist. Und darum macht man lieber Witze über Sachen, die einem näher sind. Beispielsweise die katholische Kirche. Der Spitzbub?
Es ist einfach so, dass die katholische Kirche sich mehr als Thema bei uns eignet. Sie steht uns näher oder man ist es selber. Und die katholische Kirche hat Repräsentanten, die ganz klar namentlich bekannt sind. Und die kann man auch immer wieder dran nehmen.
Und das macht der Spitzbub dieses Jahr auch.
Bischöfe in Rom sind gegen Verschiedene. Schwule, Geschiedene und Schwule, Geschiedene. Das haben sie beschlossen, ganz unbefangen, und sind dann heim zu ihren Buben gegangen.
Und damit sind wir beim Punkt. Ein Bischof ist etwas Weltliches und nichts Spirituelles. Ein Bischof verkörpert Macht und ist angreifbar. Anders ist das mit dem Glauben selber. Der Singvogel.
Unsere Spitzen richten sich sicher nie gegen einen religiösen Inhalt oder gegen einen Religionsstift oder gegen einen Gott. Aber Menschen, es geht um Menschen, die wir im Auge haben, das hat Satire so. Es geht nicht um Ideen, sondern um Menschen.
Und solange es um Menschen geht, verletzt der Schnitzelbänkler auch keine religiösen Gefühle.
Die Reportage hier im Zwischenhalt auf SRF 1 von Michael Lüsier.
Hablas de mí y al oírte no puedo creer. Estás hablando de mí. más de mí. Y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos, yo que cada noche daba la plenitud de mi alma si es que tú me lo pedías. Hablas de mí, no es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí, no es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado.
Sendung Zwischenhalt am Samstagabend auf SRF 1, gleich 20 vor 7. Meistens sind es ja furchtbare Ereignisse wie die Pariser Anschläge auf Charlie Hebdo und die jüdische Supermarkt, die uns über das Thema Religionsfreiheit diskutieren lassen. Das gilt auf der ganzen Welt so auch bei der UNO. Dort gibt es extra einen Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit. Er heisst Heiner Bielefeld, ist ein deutscher Professor für Menschenrechte. Mitte März wird der Sonderberichterstatter dem Menschenrechtsrat von der UNO zu Genf Bericht erstatten und der Hans-Jörg Schulz hat schon jetzt mit ihm geredet.
Professor Bielefeld, ist der Eindruck richtig, dass die Religionsfreiheit international immer mehr unter die Räder kommt?
Das Thema Religionsfreiheit findet riesengroßes Interesse derzeit, das muss man sagen. Aber eben auch, weil die Religionsfreiheit faktisch ganz offensichtlich bedroht ist, verletzt wird, in vielen Fällen dramatisch verletzt wird. Und zum Teil ist es auch so, dass das Interesse an Religionsfreiheit ein bisschen skeptisch durchmischt ist. Also wir haben sozusagen auch Skepsis, gerade so in liberal-säkularen Milieus, ob es überhaupt sinnvoll ist, in ein solches Menschenrecht zu investieren.
Besonders schlecht scheint es ja um die Religionsfreiheit im Moment zu stehen in Regionen, in denen islamistischer Terror herrscht. Also wenn wir an die Region denken, in der der IS sein Unwesen treibt oder Nigeria mit Boko Haram. Genau deshalb verbreitet sich ja auch immer mehr die Furcht vor dem Islam. Wie kann man denn diesen Ängsten begegnen?
Ja, zunächst einmal, Sie haben gerade die Begriffe islamistischer Terror und Islam verwendet. Das ist klar, dass wir da unterscheiden müssen. Islam ist nicht gleich Islamismus und auch Islamismus ist noch nicht gleich islamistischer Terror. Und auf einer anderen Ebene ist dann auch wichtig zu sagen, das ist schon wahr. viele der Verletzungen, die auch der gravierendsten Verletzungen derzeit sind, sozusagen im islamischen Raum und vor allem da, wo islamistische Kreise tonangebend sind. Aber wir haben auch gravierende Verletzungen ganz anderswo, in Indien oder in buddhistisch geprägten Gesellschaften. Also die Landschaft ist schon sehr kompliziert und je genauer man hinkommt, desto mehr sehr spezifische Züge zeigen sich da auch wieder. Ja, Thema Islam, da ist vieles klarzustellen. Da ist natürlich auch von den Muslimen vieles klarzustellen. Das tun die ja auch. Also die Attentate in Paris, dieses Massaker an Journalisten, aber auch an Juden ist ja erst gerade geschehen, wenige Wochen zurück. Und wir haben ja auch erlebt, wie muslimische Verbände in Europa, aber auch weltweit sehr dezidiert diese Gewalt verurteilt haben. Also diese Klarstellungen finden statt. Wichtig wäre, sie auch sozusagen theologisch zu vertiefen, damit das nicht nur Distanzierungen sind, sondern auch tatsächliche Alternativdeutungen, auch die haben wir schon, aber sie sollten vielleicht noch etwas stärker auch in den Medien durchkommen. Das wäre schon sehr, sehr, sehr wichtig.
Wie erklären Sie sich denn die Faszination, die auch europäische junge Männer ergreift, wenn es um diese Verbindung aus Gewalt und Religion geht?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Erklärung, sondern bin sprachlos, auch fassungslos. Natürlich liest man Verschiedenes, aber eigentlich kann keine der Erklärungen halbwegs befriedigen. Also etwa der Hinweis auf soziale Schwierigkeiten im Hintergrund, der ist nicht immer plausibel. Das sind zum Teil auch ganz gut bürgerliche Milieus, aus denen dann manche abwandern in, sei es islamistischen Terror oder auch natürlich andere Formen von Terrorismus. Eine irgendwie plausible Erklärung habe ich nicht, aber offenbar gibt es eine Faszination über Gewalt, vielleicht Ich-Stärke zu kompensieren, Erfahrungen von persönlicher Bedeutungslosigkeit, von Marginalität, also dann tatsächlich zu überkompensieren. Und Menschen können dieser Faszination offenbar erliegen.
Ist denn diese religiöse Begründung, also Allah ist groß, bevor man schießt, ist die oft nur vorgeschoben? Geht es oft vielleicht einfach um Gewalt, um der Gewalt willen?
Also sicher geht es oft um Gewalt, um der Gewalt willen. Ich würde trotzdem nicht sagen, es ist bloß vorgeschrieben. Das mag schon sein, dass subjektiv hier einige, ja, wie soll man denn sagen, durchgeknallte Extremisten nun wirklich meinten, den Propheten rächen zu müssen. Das weiß ich nicht, genauso wie Breivik, dieser Attentäter aus Norwegen, der da 60, 70 Jugendliche niedergemäht hat mit seinem Gewehr, vielleicht auch meinte, eine neue Form von Kreuzritter zu sein. Also so wenig Christen in ihrer ganz großen Mehrheit Breivik nachvollziehen können und seine merkwürdigen Motive, die er christlich unterbaut, so wird es wohl auch so sein, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Muslime ähnlich fassungslos wie wir alle vor den Terroranschlägen stehen und vor einer Gewalt, die sich auf Gott beruft. Ja, also bei denen, die die Gewalt ausüben und dann vielleicht Allahu Akbar sagen, mag der Eindruck entstehen, dass sie tatsächlich den Propheten rächen. Für andere ist dieser Ausruf dann ja geradezu Gotteslästerung.
Wie ist es denn zu erklären, dass so viel religiöse Gewalt jeweils aus dem Nahen Osten kommt?
Ich glaube, dass vor allem in Gesellschaften, in denen das Vertrauen in öffentliche Institutionen völlig verschwunden ist, die Gefahr sehr groß ist, dass Menschen sich sozusagen selbst bewaffnen, dass bestimmte Gruppen, Identitäten sich dann zunehmend militarisieren, dass man gegeneinander steht. Da können dann Botschaften von geradezu apokalyptischer Gewalt sich sozusagen mit Alltagsplausibilitäten in perverser Weise überblenden. Menschen empfinden das ja so, sie vertrauen niemandem mehr. Man fühlt sich bedroht. Also wenn überhaupt noch Vertrauen da ist, dann nur noch in einem internen Kreis, der immer mehr schrumpft. Dann haben plötzlich apokalyptische Botschaften des religiösen Radikalismus eine merkwürdige, eine perverse Attraktivität, ja geradezu scheinbare Plausibilität.
Der Heiner Bielefeld, Sonderberichterstatter von den Vereinten Nationen zum Thema Religionsfreiheit, im Gespräch mit dem Hans-Jürg Schulz. Wie es mit der Religionsfreiheit in Saudi-Arabien aussieht, das erzählt der Heiner Bielefeld morgen um 8:30 bei unseren Kollegen von Radio SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektiven». Und da auf SRF 1 schon in ein paar Minuten die Glocke von der reformierten Kirche von Wolfhalden im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Die Sendung «Zwischenhalt» am Samstagabend 10 vor 7. Vor 60 Jahren, da hat es im Appenzellerland noch so tönt. Der Luftkuhort Wolfhalden ist ab Rorschach mit der elektrischen Zahnradbahn in herrlicher Bergfahrt über Heiden und von dort zu Fuß erreichbar. Herrliche Wanderwege führen sie durch die schöne Landschaft. Schon seit 1658 ist das Strassendorf am Kurzenberg ein selbstständiges Gemeinwesen. Und nachdem die Seidenweberei in Heimarbeit im Laufe der Zeit mehr und mehr verschwunden ist, sind ab den 60er Jahren dank neuerer lokalen Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe ein Haufen Arbeitsplätze neu dazugekommen. Zmitz im schützenswerten Ortskern findet man als das wichtigste Gebäude dieser Gemeinde die schlichte reformierte Kirche, eingeweiht im Herbst 1652. Erst gerade vor 5 Jahren ist das Gotteshaus innen und aussen gründlich renoviert worden. 4 Glocken hängen oben im Turm, 2 stammen heute noch aus der Gießerei Botmer von Eftenbach und die anderen beiden jüngeren sind von Rüetschi für das Glockenspiel an der Landi 1939 gegossen worden. Wie das Glüt tönt. Das hören wir jetzt in unserer Rubrik «Glocken der Heimat» in der Sendung «Zwischenhalt auf SRF 1». Und auf der 145-jährigen sogenannten Knabenglocke, die seinerzeit eben in Eftenbach gegossen wurde, kann man folgenden Spruch lesen. «Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses.»
Thank you.
Das war das Glockenquartett von der reformierten Kirche von Wolfhalden im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, das zum Schluss von der Sendung «Zwischenhalt» der Sonntag, 8. Februar, eingeläutet hat.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest breath will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky,
Samstag Abend auf SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.